Das ist eine angenehme Person oder eine unangenehme Person. Wir reden ständig von einer Persönlichkeit, von Personen. Aber hat das was mit Individualität zu tun? Ist eine Person wirklich das Individuum, das ein Mensch ist? Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Zu diesem Thema habe ich heute Ulrich Mohr eingeladen und ich freue mich auf dieses Gespräch.
Schön, da zu sein.
Ja, ich habe dich vorhin gefragt, ob du, ob wir nachher in die Bauchbinde Berufsprovokateur schreiben sollen. Ich sag, nö. Du sitzt da recht kleidsam mit einem kurzen Rock. Es ist nicht ganz ein Schottenrock, weil ein Schottenrock etwas länger wäre.
Der wäre was länger und man trägt dann auch keine Unterwäsche drunter.
Erstens das und so eine tolle Strumpfhose habe ich an einem Männerbein auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Auch deine Fingernägel sind sehr kleidsam. Ich finde, das passt.
Also ist.
Du hast dir was dabei gedacht?
Nein, gedacht eben nicht.
Ach so! Nicht!
Das wäre ja die männliche Spur.
Ja, der, okay.
Das Männliche. Also es sind interessante Dialoge, die ich schon seit vielen Jahren in mir feststelle, die das überhaupt zum Thema, zu einem interessanten Brennpunkt gemacht haben. Mhm. Diese Frage, was inwieweit denn jetzt nun unsere Vorstellung von Mann und Frau auch wieder etwas Glaubenssatzbedingtes ist, dass es vorgegebene Rollen sind, die auch mit Kalkül unter Umständen geschaffen wurden. Vielleicht ist das sogar. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Denkrichtung korrekt ist. Ich kann es noch nicht genau, das ist ja immer das, was mich am meisten interessiert, naturgesetzlich herleiten. Aber wenn ich Systembetreiber wäre, um Massengesellschaften zu erzeugen, dann würde ich wirklich an der Basis beginnen, das Teile- und Herrsche-Prinzip umzusetzen. Mhm. Und dann würde ich für die biologischen Geschlechter von Mann und Frau eine ganz grundsätzliche Trennung schaffen, dass hier zwei Lager entstehen, die sich entweder feindlich, mindestens aber mit Unverständnis gegenüberstehen. Woraus dann solche Sprüche resultieren, wie Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus. Mhm. Das ist auch nach meinem eigenen Erleben in dieser Auseinandersetzung mit Mann, Frau, männlichen, weiblichen Qualitäten völlig an der Wirklichkeit vorbei. Und jetzt ist das gerade dieses Thema eine Vermischung mit meiner eigenen Lebensgeschichte, weil ich offensichtlich, und das reicht bei mir sehr, sehr weit zurück, da war ich vielleicht 15, 16 Jahre alt, ich den Eindruck hatte, dass ich einfach mit dem, was mir als Junge, als Jugendlicher und später als Mann an Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung steht, was jetzt ja nicht allein nur eine Frage der Kleidung ist, innerhalb der vorgegebenen männlichen Rolle auf jeden Fall nicht alles das habe, wobei ich es lange Zeit gar nicht benennen konnte, was mich tatsächlich mein Leben als erfüllend hätte wahrnehmen lassen. Und wenn ich das, diese Geschichte jetzt mal in mir rückblickend betrachte, dann sind das tatsächlich Dialoge zwischen meinen männlichen und meinen weiblichen Anteilen. Mhm. Wobei das hier überhaupt nicht um jetzt die Frage einer dieser vielen Schubladen geht. Ist das jetzt eine Transe? Ist das eine Schwuchtel? Ist das ein, was gibt es denn noch so alles in die Richtung?
Transvestit.
Also, sondern hier geht es an sich um etwas völlig anderes. Hier geht es darum, ob Männer nicht auch weibliche Qualitäten haben. Das wird dann zu besprechen sein, was weibliche Qualitäten sind. Und Frauen andererseits nicht männliche Qualitäten haben. Also dass der psychologische Unterschied zwischen den Geschlechtern gar nicht so groß ist, wie man uns hat glauben machen. Und vielleicht reicht es sogar zurück bis zu dieser kindergleichen Geschichte über Adam und Eva und die Dämonisierung des Weiblichen, die ja bereits in dieser Geschichte fundamental beschrieben wird und bis zum heutigen Tage offensichtlich greift. Mhm. Und bei mir hat es halt, es sind ja oft so Erlebnisspuren, die lange Zeit im Leben nebeneinander herlaufen. Und dieses Verlangen einfach über die männliche Garderobe hinaus, wobei das übrigens alles männliche Kleidungsstücke mal waren. Oder zumindest bigeschlechtliche Kleidungsstücke. Mhm. Mhm. Aber nach dem heutigen Rollenverständnis ist es eben nicht mehr so. Ich habe das nie erklären können. Das war eben einfach ein Verlangen, mich in Kleidung auch anders ausdrücken zu können. Aber ich konnte eben mit den üblichen Erklärungsmodellen nichts anfangen. Das ist nie meine Welt gewesen. Ja, ich habe ja nun auch einen. Allerdings, das ist mir selbstkritisch heute rückblickend klar, einen extrem männlichen Lebensweg. Gerade die ersten 35, 40 Jahre hingelegt und habe ja alles, was den Volksrambo ausmacht, gemacht. Ja, also ich habe Einzelkämpferausbildung am Militär gemacht. Ich bin lange Zeit Fallschirm gesprungen. Ich war Flieger. Ich habe als Fliegerarzt Jetpiloten betreut. Ich habe Kommandoausbildungen betreut und war auch selber dabei. Und habe also überall dort, wo es eine Möglichkeit gab, sage ich heute rückblickend, meine Ängste abzutöten, habe ich mich so richtig ins Zeug geschmissen. Und so, wenn ich das jetzt im großen Bild betrachte, dann ist das ein Kampf gewesen gegen diese weiblichen Anteile in mir, weil ich damit das Untenhalten, weil es eben kein Erklärungsmodell für mich gab. Ja, also mit Schwule, Schwuchte, Transe und so etwas habe ich nichts anfangen können. Dafür ist meine Identifikation, meine biologische und auch psychologische zu klar. Aber es ist es gibt eben, und das ist das, was ich heute aufgrund meiner berufsbedingten Erfahrung sagen kann, es gibt eben tatsächlich weitaus weniger Unterschiede zwischen Männern und Frauen, als allgemein behauptet wird. Das biologische Geschlecht als Spannungsbogen, weil ja immer die Asymmetrien Bewegung ermöglichen, ist zwangsläufig so. Und dass ein Mann mit einem psychologisch männlichen Schwerpunkt, männlichen Qualitäten wie Durchsetzungsstärke und Kraft und Dynamik und übrigens auch in der Folge Schmerz aushalten und kämpfen, da ist der Mann weitaus belastbarer als eine Frau entgegen allem, was man
behauptet. Kurzzeitigen Schmerz.
Auch im langzeitigen.
Kommt wieder so ein Glaubenssatz, ja.
Ja, diese Beweisführung ist sachlich, physikalisch sehr leicht möglich. Ich habe lange Zeit Kung Fu als Leistungssport betrieben, habe das auch selber unterrichtet, habe ja auch die Einzelkämpfer, die Nahkampfausbilder der Einzelkämpferausbildung selber geschult. Also das war ein Vollkontakt und extrem belastende Art von Training, eine ganz klassische Linie ohne jeden Schützer. Und nachdem ich jahrelang bunt und blau am Körper herumgelaufen bin, bei 3 bis 5 Mal Training die Woche, ich habe es nie mit Frauen erlebt. Erst als ich später dann in München im Polizeisportverein eine Zeit lang war, dort waren auch Frauen, habe ich zum ersten Mal erlebt, wie gewaltig dieser Unterschied ist. Aber das ist an sich jetzt auch gar nicht so entscheidend.
Du wolltest sagen, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind.
Die Unterschiede, ja, was das Menschliche betrifft.
Ja.
Ja, und wir haben also im Grunde genommen zu unterscheiden, die biologische Differenzierung, die ist da. Mhm. Mit automatisch auch bestimmten Schwerpunkten, was die Fähigkeiten und Talente betrifft, die Schwerpunkte. Und da startet der Mann eben mit seinen männlichen Schwerpunkten, die Frau mit ihren weiblichen Schwerpunkten. Aber nur dann, wenn verhindert wird, und das sehe ich wieder als den systemischen Ansatz der Gesellschaftsbetreiber, wenn verhindert wird, dass sich im Mann die weiblichen Qualitäten entwickeln und verhindert wird, dass in der Frau sich die männlichen Qualitäten entwickeln, dann resultiert daraus ein Unverständnis der Geschlechter, Und es resultiert daraus ein Mann, der orientierungslos ist und bleibt, der seine weibliche Qualität der Intuition, die parasympathische weibliche Intuition, niemals entfalten kann, weil sie nicht zu seinem Rollenbild passt, für das er sich hat aufziehen lassen. Also er kann kämpfen, aber er weiß nicht, in welche Richtung. Mhm. Er kann leisten, aber weiß nicht, in welche Richtung. Die Frau andersherum hat diesen natürlichen, parasympathischen, weiblichen, aufnehmenden, passiven, Zusammenhänge wahrnehmenden
Rundumbewusstsein, Schwerpunkt. Sagt man.
Genau, ja. Das darf man nicht mit dem nicht existenten Multitasking befassen. Dazu ist keines der beiden Geschlechter in der Lage. Das hat die sogenannte Hirnforschung auch ohne Gehirn durchaus tragfähig nachgewiesen.
Die gehirnlose Hirnforschung, okay.
Ja, ich meine, was macht man mit einer Gehirnforschung, wenn man das Gehirn gar nicht braucht, ne? Eine Ausnahme widerlegt jede Regel. Das ist auch wieder, da kommen wir jetzt in neurologische Themen rein, aber rechte, linke Hirnhälfte wird ja auch gerne männlich-weiblich fantasiert. Ja. Aber das Problem ist, dass es gesunde Menschen ohne Gehirn gibt. Also kann ich mir die Gehirnforschung auch gleich schenken. Mhm. Ja, eine Ausnahme widerlegt die Regel, sagt, das Gehirn wird seine Bedeutung haben, da es meistens da ist, zwar nicht unbedingt genutzt wird, aber meistens da ist. Und dann muss ich das völlig neu aufrollen und mich fragen, welche Funktionen das Gehirn tatsächlich hat. Anderes Thema, aber berührt schon das männlich-weibliche. Mhm. Denn es wird ja behauptet hier, linker Kopf, rechte Körperseite ist das männlich-analytische, das andere ist das eher vernetzte und kreative, schöpferische, verbindende der weiblichen Seite. Also es gibt ja diesen sinnigen Spruch, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau.
Ja.
Das ist eine sehr schöne Beschreibung dieses Notstands. Denn wenn der Mann rollenbedingt, um bei der Gesellschaft dabei bleiben zu dürfen, seine weiblichen Qualitäten unterdrücken muss, dann bleibt er orientierungslos, weil er zur parasympathischen Intuition keinen Zugang bekommen wird. Sondern dann ist er immer robust und das setzt sich fort. Das kenne ich ja jetzt wieder aus meiner eigenen Geschichte, bis hinein in die Schuhabteilung.
Aber nun könnte man ja sagen, das ist ja jetzt eine Bewegung seit 30, 40 Jahren, die dann kumuliert, dass die Männer jetzt Erziehungsurlaub nehmen können. Ja. Das ist doch eine tolle Sache.
Ja, vordergründig erscheint es bei dem einen oder anderen zumindest, mich hätte es nie interessiert, Begehrlichkeiten zu wecken. Aber wenn wir es jetzt über den großen Bogen und über die große zeitliche Spanne und durchaus über 100 Jahre hinaus zurückverfolgen, dann können wir zum einen davon ausgehen, dass es einen Zeitpunkt gegeben haben muss, in dem Mann und Frau genauso wie in der Tierwelt einfach als biologische, wache, lebendige, aber noch eben animalisch unbewusst und unbewusst lebende, nur wache Lebewesen in und mit der Natur gelebt haben. Wie es man vielleicht auch ansatzweise noch aus den Studien zu verschiedensten Naturvölkern, Indianerstämmen irgendwo auf der Welt finden kann. Da wird es dann eine durch die Natur diktierte Ordnung gegeben haben, selbstverständlich, animalisch, ohne jede Wertestruktur. Also ein selbstverständliches Miteinander auf der Grundlage der vorhandenen Fähigkeiten. Wobei wir in der Tierwelt, also im animalischen Dasein, sehr wohl beobachten können, dass auch das männliche Tier instinktiv orientiert ist.
Absolut. Ja? Und heute Morgen noch mal beim Durchdenken des Themas. In der Tierwelt sind es die Männer, die da
sehr oft
und schön daher stolzieren, während die Weibchen eher getarnt sind, also bei den Vögeln extrem zu beobachten, ne? Bei der Ente, Stockente, ne? Allein die Stockente, der Apfel. Ne? Meine Güte,
hat eine für mich, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber hätte für mich eine gut nachvollziehbare Logik, denn das sind alles Bodenbrüter, sagt der männliche Jäger in mir, die eine Tarnung sehr wohl gebrauchen können.
Ja, aber tatsächlich, bei den meisten Tieren ist nur der Mann oder das männliche mit Farbe und allem drum und dran ausgestattet. Und bei uns Menschen ist es sozusagen in einem Rollenverständnis, jedenfalls hier im westlichen Bereich, eher umgekehrt.
Also im westlichen Bereich ist es sicher umgekehrt und hat sicherlich auch hier wiederum etwas mit Rollen, mit Steuerung der natürlichen Person, also des reduzierten Menschen über Rollen zu tun. Also ich kann jetzt hier wieder nur, das ist ein Thema, was ich nicht nur nüchtern, naturgesetzlich, wissenschaftlich betrachte, sondern hier bin ich tatsächlich in meiner Gefühlswelt beteiligt. Also sozusagen der weibliche Teil in mir, der nicht nach dem Warum fragt, denn das Weibliche fragt nicht nach dem Warum, sondern es lebt das, was als Impuls der Moment, vom Moment geliefert wird. Ja, das intuitiv Weibliche lebt aus dem Moment heraus mit dem gegebenen stärksten Impuls. Also an sich schon wieder animalisch, allerdings eben bewusst
zugleich. Okay, aber nicht ganz, kann es ja nicht ganz stimmen, weil du bist ein paar hundert Kilometer hierher gekommen und hast diese Klamotten mitgebracht. Also sprich, so ganz spontan kann das ja dann auch nicht
doch,
gewesen
sein. Doch, das war vor einigen Tagen eine spontane
Entscheidung.
Oder hast
du die immer dabei? Hast du
da so den Rock? Ich trage das ja auch oft so in der Öffentlichkeit. Also das ist jetzt nichts, seit vielen Jahren schon. Ja, das ist das erste Mal, dass
für
ich
mich ist das erste Mal, ja, dass ich dich so sehe.
Ja. Das erste Mal, dass ich in einer Mischung aus Feigheit und wohlbedachter Überlegung mich damit vor die Kamera setze. Also was ich natürlich nicht möchte, gerade bei den Themen, die ich rein sachlich vermittle, wenn es um Symplonik geht, dann möchte ich nicht, dass alle auf die Strumpfhose, den Rock oder die Schuhe stieren oder auf die Fingernägel, sondern ich möchte, dass die Aufmerksamkeit beim Thema ruht. Zugleich entspannt sich der Feigling in mir, weil er ja sagt, na gut, unter den Umständen können wir das eigentlich nicht machen.
Individualität. Wir haben ja eine Massengesellschaft.
Mhm. Ja. Hast du jetzt Massen- oder Maskengesellschaft?
Wunderbar. Also dieser Verhörer war richtig gut. Der könnte von mir stammen. Maskengesellschaft und Massengesellschaft. Ja. Und das Bedürfnis von Zugehörigkeit und gleichzeitiger Individualität, das ist ja da. Mhm. Wir haben auch hier im Osten eine Unzahl von Nagelstudios sind aufgemacht worden.
Tattoos. Das sind meine eigenen.
Ja. Tattoos. Ja, Tattoo-Läden. Ja. Ja, in meiner Jugend, wer hatte ein Tattoo? Die drei Punkte, die waren im Knast vorher. Ne, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und ja, die Seeleute. Mittlerweile macht ein Fernseh, also ein Fußballspiel irgendwo. Die sind ja voll. So, also Individualität über, also sich herausheben aus der Masse durch Körperschmuck als Beispiel. Oder eine bestimmte Frisur oder.
Es ist an sich eine tragische Entwicklung, denn das ist ja nicht die Individualität, die tatsächlich Erfüllung gibt. Die Individualität, die aus der Tiefe heraus sich entwickelt, ist erst einmal das tatsächliche Handeln im Moment, nicht das Funktionieren nach preußischen sittlich-moralischen Vorgaben. Ja, der Mensch ist aus Sicht der Gesellschaftsbetreiber eine linke Type. Das heißt ja nicht umsonst Recht und Ordnung. Und hier passt diese Rechts-Links-Taktung durchaus.
Okay.
Ja, die linke Type, die entscheidet nach Situation. Ja, also wenn ich mich heute mit jemandem verabrede, morgen um 3 Uhr und morgen um 3 Uhr, kurz vor 3, habe ich die Wahrnehmung, dass etwas anderes jetzt sehr wichtig ist. Also nicht, weil ich jetzt faul und lustlos plötzlich bin, sondern weil ich wirklich real, echt einen intuitiven Impuls habe, dass etwas anderes zu tun ist. Dann mache ich das andere. Aber wenn du eine Gesellschaft, eine Massengesellschaft betreiben willst, dann musst du eine Maskengesellschaft betreiben. Denn die Steuerbarkeit lässt sich ja nur über Abhängigkeit sicherstellen. Also du musst, das ist ja der erste Ansatz dieser ganzen religiösen Erbsünden, die geht ja über die eigentliche Kerndefinition der Erbsünde weit hinaus. In allen Lebensbereichen haben wir installierte Glaubenssätze, die auch heute noch unser Verhalten bestimmen, die darauf abzielen, natürliche Aggressivität zu unterdrücken. Das Machtmonopol mit Sicherheit bei den Systembetreibern zu halten und eine Steuerbarkeit über Hierarchie zu gewährleisten. Dass also sozusagen Rädchen für die Maschinerie aufgezogen werden. Und das setzt zwingend voraus, dass man die männlichen Qualitäten betont und die weiblichen unterdrückt. Denn das Weibliche ist das vernetzt Wahrnehmende. Das Weibliche ist das Intuitive, der Zugang über die parasympathische entspannte Haltung, der Zugang zur Intuition, der besagt, ich handle jetzt im Interesse meines Lebens, animalisch meines Überlebens und spirituell der Entfaltung meiner Individualität. Und da brauchen wir jetzt gar nicht nach gewaltigen Definitionen suchen. Das ist das So-Sein.
Aber dann, wenn ich jetzt mal unsere Schulen betrachte und Kindergärten, da wird ja schon sehr früh die natürliche Aggressivität bestraft. Ja. Also richtig heftig bestraft, dass man bestimmte Sachen halt körperlich regelt. Mhm. Ja, indem man den anderen niederringt oder sonst was. Mhm. Und schwuppdiwupp sitzt du auf dem Stuhl, ja, und darfst du das Treiben der Kinder dann von draußen angucken. Mhm. Was ich da alles gehört habe, das ist ja unglaublich. Also natürliche Aggressivität, Aggressivität heißt ja nur erstmal rangehen. Mhm. Ganz nah rangehen. Und die Liebe ist ja auch eine Aggression. Mhm. Ja, die schönste Form, sagen wir, der Aggression des Herangehens. Mhm. Aber dass die Aggressivität gedeckelt wird und gleichzeitig, weil man weiß, dass sie da ist, kanalisiert. Also unsere Brot und Spiele, Fußballstadien als sozusagen Ventilort für die sonst natürliche, unterdrückte Aggressivität.
Also das ist der Weg, den man sucht, neben vielen anderen Vorgehensweisen über installierte Glaubenssätze, die oftmals gar nicht auffallen, die den meisten gar nicht klar sind. Also das ist sicherlich im großen Bild auf jeden Fall etwas, was zur Kanalisierung dient. Ich hole mir hier, damit wir da Klarheit haben, auch für den Zuschauer, auch wieder die Referenz aus der Natur. Irgendwo in der Serengeti ein Wasserloch. Ja, der satte Löwe pennt neben der Antilope. Mhm. Wobei das Interessantere ist, dass die Antilope sich in die Nähe des Löwen legt. Aber sie spürt offensichtlich instinktiv, dass hier keine Gefahr droht. Mhm. Und der Löwe käme auch niemals auf die Idee, einfach nur so aus Spaß an der Freude mal eben an der Antilope rumzunagen, sondern er wird jagen, wenn er den Impuls dazu hat, weil er tatsächlich etwas braucht. Mhm. Also natürliche Aggressivität bedeutet, ich mache überlebensaktiv, also sympathikoton, das, was jetzt notwendig ist, um meiner Art entsprechend, der Löwe jagt halt andere Lebewesen, andere sammeln Nüsse, Körner oder Pilze, um mein Überleben sicherzustellen. Und danach bin ich wieder entspannt, parasympathisch, regeneriere und verdaue. Und so wäre es natürlicherweise auch bis zum heutigen Tage, wenn nicht irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen wäre, so etwas Ähnliches wie Handel und Gewerbe zu entwickeln, was ja völlig naturfremd ist. Mhm. Aber für Handel und Gewerbe brauche ich zum Beispiel Straßen, ich brauche Wasserwege, dann brauche ich Schiffe. Ich muss also dann irgendjemanden haben, der mir das ganze Zeug baut. Mhm. Den ich dann aber auch füttern muss, weil der keine Zeit mehr hat, seinen eigenen Acker zu bewirtschaften. Und dann kommen wir an sich schon auf die Spur, die in die Zeit führt, in der wir heute leben. Die Naturentfremdung hat damit begonnen, dass irgendjemand mal anfing, auf Kosten anderer zu leben. Ja, denn mit Arbeiten ist noch keiner reich geworden, ist ein Sinnspruch, der ja vielfältige Bestätigung, da muss man ja nicht lange suchen, findet. Und wenn ich auf die Art und Weise das System weiterentwickle, dann komme ich irgendwann in der Frühzeit der Industrialisierung an. England, Ende des 18. Jahrhunderts. Ja, also Erfindung der mechanischen Webstühle. So, und dann habe ich das Problem, dass ich hier weitgehend naturverbundene, autark lebende Menschen habe. Wenn ich die jetzt für meine industrielle Tätigkeit 3-8-Stunden-Schichten, damit die Webstühle sich auch rentieren, nutzbar machen will, dann muss ich sie aus dieser noch relativ natürlichen Lebensweise auch vielleicht sogar mit tendenziell entwickelten weiblich-intuitiven Aspekten beim Mann und umgekehrt bei der Frau herausholen. Ich muss sie in ein Wertesystem und in ein Rollengefüge einpressen, was es mir gestattet, sie zu domestizieren, sie zu programmieren, dass sie wie Biomaschinen für die 24 Stunden und die drei Schichten zur Verfügung stehen. Und genau das hat man gemacht und das ist auch geschichtlich sehr gut untersucht.
Zuerst mal mit den Männern, ne?
Oder auch schon von Anfang an mit Männern und Kindern. Also man hat, es gibt ein sehr schönes Buch zu dem Thema. Das heißt, wurde geschrieben von einem Don Hodgkinson, Die Entdeckung der Langsamkeit. Der hat sehr schön dargestellt und keineswegs zu kompliziert wissenschaftlich, sondern sehr spannend und lehrreich zu lesen, wie das damals abgelaufen ist. Fast zeitgleich begann diese Entwicklung in dem Kunstprodukt Preußen. Das ist ja auch ein am Reißbrett entworfener Staat, der durch Erzeugung von Flüchtlingsströmen ins Leben gerufen wurde. Auch ungefähr in diesem Zeitraum. Ich muss also, wenn ich das weiterentwickeln will, um dann in der heutigen Zeit eine arbeitsteilige Gesellschaft zu haben, die ich gut steuern kann, zum einen die natürliche Aggressivität unterdrücken, die dann nur zwischendurch immer mal wieder in perverser Form überschießend explodiert. Daraus resultieren wahrscheinlich die Mehrheit der Straftaten, für die Strafgesetzbücher geschrieben worden sind. Denn diese puristische Klarheit, ich setze meine Aggressivität nur ein für mein Überleben und zur Verteidigung meines Reviers, wie es uns Tiere und Naturvölker vorleben, in feinsinnigem Miteinander der Lebewesen und mit der Natur, das hat der Mensch als Person verloren. Er muss sie ja unterdrücken, aber er kann sie nur unterdrücken. Und damit ist das wie ein, das ist wie ein Vulkan. Ja, das ist wie das Hocken auf einem Dampfkochtopf, in dem immer mehr Druck ist. Und irgendwann fliegt halt mal, beim Choleriker passiert es schneller, je nach Naturell, fliegt halt der Deckel weg. Also das ist die männliche, natürliche Aggressivität, die unbedingt beherrscht werden muss. Und das Weibliche, das Orientierende, die Erkennung von Zusammenhängen ist auch störend, denn wenn jemand im System eingebunden werden soll und der versteht, welches Spiel gespielt wird, der das Spiel begreift und die Regeln auch noch verstehen kann, der dann ja erst nach den Regeln überhaupt fragt, der ist natürlich auch nicht erwünscht. Und das ist der gewalttätige psychologische Ansatzpunkt der Religionen. Ja, diese ganzen Sprüche bezogen aufs männliche Sympathikotone, denn Arbeit ist Sympathikoton, das ist das Männliche. Ja, früher Vogel fängt den Wurm, Morgenstund hat Gold im Mund, das stammt alles aus dieser Zeit. Und betont und lobt hoch das Männliche, das Sympathikotone, eine Männergesellschaft, eine patriarchalische Gesellschaft. Ja, die Überbetonung des Männlichen. Und die Frau brauchte man und braucht sie noch wahrscheinlich für ein paar Jahre, bis man die Brut endgültig dann in der Maschine aufziehen kann. Die Science-Fiction bahnen das ja bereits an.
Und ja, man schöne kann, neue Welt von Aldous Huxley. Ja.
Also bisher brauchte man notgedrungen noch die Familie. Ja, wenn wir diese Entwicklungslinien über die verschiedenen Gesellschaftsbereiche verfolgen, dann ist das alles unglaublich stringent, unglaublich klar, parallel verlaufend. Also die Familie war für die Maschinerie notgedrungen noch wichtig, weil man eben noch nicht zentralisiert unterrichten und aufziehen konnte. Überall lebten sie verstreut auf den Höfen. War halt schwierig. Sobald die Infrastruktur da war, hat man sich die Kinder in die Schule geholt oder in den Kindergarten. Und damit das auch sicher geschieht, hat man an der finanziellen Schraube gedreht. Einerseits müssen beide arbeiten gehen, um ihren Konsumvorstellungen zu entsprechen, damit sie sich das leisten können, um gegenüber, was sie an sich gar nicht haben wollen, um gegenüber denen anzugeben, die sie gar nicht interessieren. Und man hat die Frau, das ist die tatsächliche psychologische Zielsetzung der Emanzipation nach Alice Schwarzer, man hat die Frau aus dem Haus getrieben. Man hat ihre weiblichen Qualitäten entwertet, als diejenige, die die Kinder kriegt, die die Kinder nährt, die das Nest hütet. Ja, das wurde reduziert, wie du bist nur Hausfrau. Ja, ein adrett gekleidetes Dummchen, Werbung der 50er, 60er Jahre. Ja, also eine über die Jahrhunderte schleichende weitere Reduzierung der Frau innerhalb der Gesellschaft und hat damit in der Frau die männlichen Qualitäten angesprochen. Die weiblichen sind nichts wert. Steh deinen Mann, geh raus, mach deine Karriere. Ja, und hat damit angedockt bei der Entwicklung der männlichen Qualitäten in der Frau, aber bei Aufgabe der weiblichen. Die Frau hat ihre Weiblichkeit verraten, um der sogenannten Emanzipation zu folgen. Und so hat man bei beiden Geschlechtern das männliche kultiviert, favorisiert und das Weibliche immer mehr ins Abseits, in die Wertlosigkeit gedrängt, weil es die Orientierungslosigkeit garantiert. Und dann eben jetzt auch inzwischen die Orientierungslosigkeit der Frau.
Du sprichst an einer Stelle davon, dass es sozusagen eine spirituelle Androgynität gibt, die aber nichts mit dem Neutrum zu tun hat, das jetzt sozusagen sich Bahn bricht, zwar mit unterschiedlichen Geschlechtsmerkmalen noch, ja, damit das so weitergehen kann.
Das ist auch ein sehr schönes Beispiel für das perfide und respekteinflößende, perfektionistische, wirklich perfektionistische psychologische Vorgehen der Strategen, die da am Wirken sind. Denn wenn ein Mann seine weiblichen Qualitäten entfaltet, dann wird er seine Männlichkeit nicht verlieren.
Das ist überhaupt ein spannendes Thema. Ob es nicht genau dadurch, dass er seine Weiblichkeit entfaltet, überhaupt erst Mann wird.
Das würde ich als eine sehr, sehr interessante Aussage auf jeden Fall auf den virtuellen Labortisch zur weiteren Überprüfung stellen. Ich kann es nur vom Gefühl her beantworten. Vom Gefühl her kann ich jetzt aufgrund meiner eigenen Erlebnisse mit dem Thema Mann, Frau und männliche, weibliche Qualitäten nur bestätigen. Aber ich könnte es jetzt nicht naturgesetzlich herleiten. Aber von meinem Gefühl her sage ich sofort ja. Mhm. Und wenn ich hier jetzt sitze mit Rock und also mit sinnlicher Kleidung, ja, das sind ja alles feine sinnliche Materialien. Schuhe, hochhackige Schuhe sind total unpraktisch. Aber wenn Sie sich wirklich dem Fuß anschmiegen haben, lösen Sie eine hochsinnlich erotische Erfahrung aus, die im gesamten Körper spürbar ist. Mhm. Für mich. Mhm. Und die wenigen Männer, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, die eben nicht in die Schublade, ich will ja jetzt mal lieber eine Frau fallen, sondern die sich als Männer erleben mit klarer Identität und auch einen Bezug zur Sinnlichkeit haben, die bestätigen mir das. Es gibt einen, ich glaube, das ist der ehemalige Manager von der Claudia Schiffer, der ist völlig anderen Weg gegangen, der ist für 1,5 Jahre ganz als Frau unterwegs gewesen und hat darüber ein Buch geschrieben. Ich glaube, Die Frau in dir oder sowas ähnliches. Also sehr lesenswert. Wobei das jetzt schon Teil einer durch Glaubenssätze erzeugten Schleife ist, die gesellschaftlich gesehen eine wünschenswerte Verirrung ist. Denn es geht ja nicht darum, dass ein Mann Frau wird oder eine Frau Mann wird, sondern genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Diese vielleicht sogar entfaltete und rundere Männlichkeit, die durch die Entfaltung der weiblichen Qualitäten entsteht. Aber wie gesagt, ich kann es so jetzt für den Moment nur aus meinem eigenen Erleben so bestätigen.
Also kommt mir gerade der Gedanke, wenn ich das Weibliche, den weiblichen Anteil in mir wertschätze und lebe, habe ich vielleicht einen viel intuitiveren Zugang zu meinen männlichen Qualitäten und überhaupt zu mir als Mensch, als Individuum.
Da benutze ich jetzt deine Wortwahl, sage ich. Ich bin gütiger zu mir. Das mag es tatsächlich sein, ja. Und das Interessante jetzt aus meinem Erleben heraus ist, auch wenn ich jetzt lange Fingernägel habe, mir die anmale und sinnliche Kleidung anziehe, also im Grunde genommen die Reizkleidung, die Lockkleidung der Frau trage, lässt die meine innere Ansprechbarkeit auf die Lockkleidung der Frau, das ist etwas, was ich seit vielen Jahren ohne irgendeine Veränderung feststelle, keineswegs nach. Also wenn eine Frau sich sinnlich kleidet, dann ist das etwas, was ich mit meinen Augen sehr wohl genießen kann. Unverändert, das hat sich nie verändert. Es ist eine Zwanghaftigkeit herausgegangen. Also meine erste Frau, die habe ich noch damit tyrannisiert. Zieh dir doch mal einen Rock an. Lass dir doch mal die Haare lang wachsen. Ich meine, wenn ich nicht solche Flusen hätte und wie so ein mafiöser südamerikanischer Dschungelkiller aussehen würde, hätte ich auch lange Haare. Ich bin halt von meiner Haarstruktur nicht für Renegade geeignet.
Okay.
Also wallende Haare auf der Harley. Ja. Meine Flusen würden wie Ottos Flusen. Vielleicht habe ich ein paar mehr, aber das käme optisch wahrscheinlich nicht so gut rüber. Aber.
Und du hast eben wunderschön dich, es geht nicht um Locken. Wenn du das, ja, also die Frauen, es geht um Sinnlichkeit.
Ja.
um der Sinnlichkeit willen und nicht um des Lockens willen.
Genau, das ist die reale Erfahrung. Und es ist auch in der Partnerschaft enorm entspannend. Also wie gesagt, ich habe meine erste Frau, auch die zweite noch, damit tyrannisiert, dass sie sich doch bitte so kleiden wollen, wie es mir sinnlich gefällt. Mhm. Heute würde ich sagen, ich wollte das nur sehen, neidvoll sehen, ja, weil ich mich nicht getraut habe, es selber zu tragen. Mhm. Ja, heute sagt mir mein Erleben, dass es tatsächlich allein darum ging, dass ich diese Sinnlichkeit, in dem Fall jetzt an der Kleidung, es gibt viele Dinge, die ich sinnlich tun kann. Ich kann mir auch sehr sinnlich die Zähne putzen. Ich kann sehr sinnlich putzen. Ich kann meinen gesamten Tagesablauf, wenn ich eben nicht so ängstlich, sympathikoton, männlich angespannt bin, zu einer sinnlichen Erfahrung machen. Das ist etwas Weibliches. Ich kann alles auf die weiblich erfüllende, gefühlvolle Gefühlskurve schwingt nur im weiblich parasympathischen. Sympathikoton bin ich abgeschaltet. In der Überlebensaktivität ist ja auch wichtig. Ja. Es geht um Fliehen, Kämpfen, Jagen. Da muss ich abgeschaltet sein. Da muss ich auch mit Cortison schmerzresistent werden. Das ist wichtig. Aber wenn ich das chronisch bin, und das ist der Mensch als natürliche Person, dann ist von der Gefühlskurve nicht mehr viel übrig. Da ist nichts mit Sinnlichkeit. Da gibt es vielleicht eine sexuelle Geilheit, ja, die auf äußere Reize anspringt. Das ist ja auch einer der Ansatzpunkte des Systems. Ja. Alles wird das ja inzwischen auf Sexualität reduziert. Wollte
ich gerade sagen, also die Pornografierung, ich kenne etliche Männer, ja, die mir irgendwann gestehen, dass sie entweder waren oder es noch immer sind, pornosüchtig. Ja, ja. Also was da aus meiner Sicht, also was heißt fehlgeleitet, aber sie schämen sich ja gleichzeitig dessen, ja, dass das so ist. Ja. Sinnlichkeit hat ja mit Porno überhaupt nichts, also
gar nichts.
Ja. Da passt ja nun gar nicht zusammen. Sinnlichkeit ist ja das, was deine Fantasie anregt und sonst wäre es eben nicht.
Und feinsinnig ist. Ja. Ja, es ist feinsinnig. Ja. Und die animalische Sexualität, die dient der Vermehrung und hat mit Feinsinnigkeit überhaupt nichts zu tun. Das ist so, als wenn unser Eber Eros, wir haben Schweine, unser Eber Eros über die Mädels hergeht.
Mir kam eben noch ein Gedanke zur, also schon typisch weiblichen, das Parasympathische, das Entspannende. Das, ja, das.
Wo sind die Liegen?
Raus aus der Spannung. Das heißt, wenn ich als Mann diese weibliche Komponente in mir oder den weiblichen Anteil fördere, wahrnehme, wertschätze, dann kann ich ja sogar dadurch meine Gesundheit erhalten.
Das ist eine automatische Folge.
Ja, weil dann gehe ich ja raus aus der Spannung, die ja eigentlich nur für einen kurzen Moment da war, also oder vorgesehen war. Ne? Cortisol als oder Adrenalin wird dann ja normalerweise wieder abgebaut durch Bewegung oder Kampf oder was weiß ich. Ja. Und dann kommt es wieder zur Ruhe. Aber unser Arbeitsalltag, das hat auch Viktor Schauberger, der hat nicht nur Wasser beobachtet, der hat gesagt, es ist die Art, wie wir arbeiten und leben, die uns krank macht.
Er hat ja auch ein sehr lesenswertes Buch zu dem Thema geschrieben, Unsere sinnlose Arbeit.
Unsere sinnlose Arbeit. Ja. Wunderbar. Unsere sinnlose das müssen wir unbedingt Arbeit in die Legende mit aufnehmen, als Hinweis. Ja. Denn der Mann hat wirklich die Natur beobachtet.
Ja, ja. Also
und wie sehr wir gegen unsere Natürlichkeit leben.
Ja.
Ja. Das heißt, du hast jetzt ganz persönlich damit Frieden geschlossen?
Menschlich.
Ja.
Ich unterscheide strikt.
Also
die Person, als Person könnte ich das gar nicht tun.
Ja.
Ich falle ja als Mann aus der Rolle heraus.
Ja. Ja,
also ich habe als Mann die Schwelle, dass ich aus der männlichen Rolle rausfalle und in eine Individualität, die eben keine Schublade hat.
Weil du es nur manchmal tust.
Es ist manchmal so, wenn mir danach ist.
Das ist der Punkt.
Auch Phasen, in denen das auch mal ein Jahr lang und auch länger überhaupt kein Thema ist. Es ist extreme Schwankungen unterworfen, wobei ich vorsichtig bin, weil ich nicht sagen kann, inwieweit diese Schwankungen aus einem inneren Zurückzucken und einer Angst, unveränderten Angst vor dem Thema oder einer Restangst immer noch eine Rolle spielt. Das wird die Zeit zeigen. Was ich aber gerne noch ergänzen würde, Götz, ist mit dem Gespräch mit vielen Frauen, die mich dann in der Stadt auch oftmals da angesprochen haben, weil sie neugierig waren, Männer eher seltener. Eine Frau, wenn sie sich so kleiden wollte, traut es sich oft nicht, weil sie dann die Angst hat, als Schlampe und als Nutte dazustehen. Also das ist etwas, was ich so oft gehört habe, dass ich es gar nicht mehr zählen kann. Zugleich gibt es Ereignisse, gesellschaftliche Ereignisse, wo die Frau sich Rollen entsprechend herzurichten hat. Und das tut sie dann auch. Dann geht sie also mit hohen Hacken aus dem Haus, aber nicht für sich als sinnliche Erfahrung mit diesem zweifellos völlig unpraktischen Schuhwerk, um der sinnlichen Erfahrung für sich selber willen, sondern um die Rolle zu erfüllen. Und dann trägt sie lediglich unbequeme Schuhe. Und trägt sie bestenfalls zielgerichtet, zweckorientiert, um zu locken und einen Mann an Land zu ziehen, bevor sie sich dann ihrer dehnbaren Hülle zuwendet. Habe ich mal so gehässig in irgendeinem Männermagazin gelesen.
Ihrer dehnbaren Hülle. Okay.
Ja, es ist jetzt ein sehr salopper Spruch. Aber es trifft ja die Sache im Kern. Kaum wieder zu Hause, fliegen als erstes die hohen Hacken in die Ecke und der Nagellack bröckelt im Laufe der nächsten 2 Monate allmählich ab. Also es wird nicht für sich selber gemacht. Und damit ist es eine Lästigkeit, die allein der Rollenerfüllung geschuldet ist und vielleicht verbunden ist mit der Hoffnung, wenn noch keine Partnerschaft da ist, auf die Art und Weise eben einen Mann zu finden. Das wäre dann sinnlich kleiden, ohne sinnliche Erfahrung, einfach zur Erfüllung der Rolle. Ja. Wenn ein Mann in das Sinnliche vordringt, ob mit oder ohne Kleidung, hat er die Schwelle, gerade die Rolle zu verlassen, auf eine andere Art. Aber hat nicht das Problem, dass er jetzt mit der sinnlichen Kleidung als Sexobjekt klassifiziert werden würde.
Individualität, da kommt mir zum Beispiel der Bach.
Der Bach.
Nicht Johann Sebastian. Nein. Ein Bachlauf. Der ja irgendwann sozusagen zum Fluss, zum Strom und dann mündet er. Was unser Leben in dieser Gesellschaft ausmacht, das sind Kanäle.
Kanäle? Schöne Analogie, ja.
Die gerade verlaufen, die immer in einer bestimmten Höhe gefüllt sind sozusagen, während ein Fluss völlig dynamisch ist. Also mit Stromstellen und mit Auen.
Und auch in fortlaufender Veränderung übers Jahr hinweg und über die Jahre.
Genau. Auch das Flussbett, Altarme oder sowas, ne, wenn die Mäander zu stark werden, dass das dann Durchbruch kippt oder so. Das heißt, Individualität würde nach deinem Dafürhalten, wenn ich das richtig verstanden habe, der Mut sein, so zu leben, wie mir gerade zumute ist.
Parasympathisch, also, intuitiv zumute ist.
Genau, also was ich als absolutes Individuum, unteilbares Ganzes, nicht vergleichbares Wesen jetzt in diesem Moment fühle bzw. gerne zum Ausdruck bringen möchte.
Das wäre die menschlich, natürlich schwingende, vorwiegend parasympathische Daseinsform, ohne jede Frage nach irgendwelchen Werten.
Aber dann bin ich authentisch.
Dann bist du authentisch. Dann bist du aber auch nicht mehr kalkulierbar fürs System. Dann bist du eine linke Type.
Ob mich die Leute dann noch lieb haben?
Sie werden, je nachdem, in welchem Umfeld du dich bewegst, da du dich ja immer in einem attraktiven Umfeld bewegst, werden dich die nicht mehr mögen, bei denen du jetzt noch bist.
Provoziere, ja, weil diese Angst, im Prinzip nicht geliebt zu werden, in dem Kind schon konditioniert wird, wenn ich nicht eine bestimmte Rolle spiele, dann habe ich mit Nichtachtung zu rechnen. Genau. Und Nichtachtung ist noch schlimmer als Hiebe. Ja, also in vielen Fällen. Wenn man diese Angst loslässt und sagt, so wie ich bin, bin ich aller Liebe wert.
Und das Loslassen, jetzt greifen wir wieder zurück auf unser Wissen über einfache Zusammenhänge, naturgesetzliche Zusammenhänge. Das Loslassen geht nicht, sondern ich kann es nur indirekt anbahnen. Dann bin ich wieder bei meinem Bündel von Glaubenssätzen, die erst einmal bedient werden wollen. Ich lebe, handle wieder besseren Wissens, um in die Parasympathikotonie zu kommen und um wahrzunehmen, dass es alles nur Glaubenssätze sind. Mhm. Und damit erlischt nach und nach in der Folgewirkung ganz von selber die Angst. Ich würde gerne diesen, weil du vorhin das aufgegriffen hast, dieses Thema Neutrum und Androgenität in wenigen Sätzen noch mal eben
war noch im Hinterkopf.
Zum Ende bringen und den Kreis schließen. Das ist mir schon in vielen Situationen aufgefallen, dass ganz natürliche Entwicklungsprozesse des Menschen instrumentalisiert werden fürs System. Und dazu gehört auch diese natürliche Androgenität. Also, du hast es so schön gesagt, und vom Gefühl her ist sofort mein Ja da. Der Mann, der seine weiblichen Qualitäten entfaltet, wird erst richtig zum Mann. Mhm. Umgekehrt, parallel dazu, die Frauen natürlich genauso. Ja. Und das ist etwas, was zu dieser natürlichen Androgenität, diesem Weg, dieser Lebensreise dorthin, Schritt für Schritt so statt, also es findet so statt und es wird sich auch körperlich zeigen. Es zeigt sich an vielen interessanten Phänomenen. Das Gangbild zum Beispiel des typischen Mannes ist glaubenssatzbedingt, rollenbedingt. Mhm. Das Gangbild der typischen Frau ist rollenbedingt, beruht auf Glaubenssätzen. Und je mehr sich tatsächlich der Mensch, also die Frau als Mensch und der Mann als Mensch mit jeweils beiden Bereichen der männlichen wie weiblichen Qualitäten entfaltet, wird ein Gang, ein katzengleicher, raubtierartiger Gang, ein anmutiger, elastischer Gang daraus entstehen, bei dem man, wenn man nur die Beine sich bewegen sieht, zwischen Mann und Frau nicht mehr unterscheiden kann. Denn es gibt, da können wir jetzt wieder in die Physik einsteigen, es gibt physikalisch gesehen nur eine ganz begrenzte Bandbreite, den Naturgesetzen folgend, sich ökonomisch zu bewegen. Also naturgesetzlich dem Weg des geringsten Widerstandes zu folgen. Also sich so zu bewegen, dass ich mit geringstmöglichem Energieaufwand, so wie alles dieser Gesetzmäßigkeit folgt, stehe, sitze, gehe, mich bewege. Und dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Alles, was davon abweicht, das wäre sozusagen der organische, sichtbare Eichpunkt im Körper. Alles, was davon abweicht, das ist rollenbedingt. Das hängt mit installierten Glaubenssätzen und Programmierungen zusammen, die den Keil zwischen Mann und Frau treiben. Wenn ich jetzt so hier sitzen würde, ja, das wäre eine typisch männliche Position. Aber es ist keine natürliche. Ja, sie ist rollenbedingt, sie ist glaubenssatzbedingt. Ja, und der Bodybuilder, der rechts und links ein Schwein unterm Arm nach Hause wankt aus der Muckibude, der bewegt sich auch nicht natürlich, sondern er bewegt sich so, wie es die Männerrolle vorgibt. Ja. Ja, so wie die Frau, tuntig, mit ihrem Täschchen hier im Ellenbogen. Ja, und das machen dann die Männer, die Angst vor ihrer Männlichkeit haben und lieber eine Frau sein wollen, nach. Ja, das ist dann das Bild der Tunte. Die laufen halt so über die Straßen. Und das ist auch eine Bewegungsmuster auf der Grundlage eines Rollenbildes und der installierten Glaubenssätze. Also es fließt zusammen. In der zwingenden Physik des Körpers, den wir haben. Also so entfaltet sich natürliche Androgenität und zeigt sich im Körper, zeigt sich im Gesichtsausdruck und ist somit im Grunde genommen sogar recht leicht zu erkennen. Und das Neutrum, was du angesprochen hast, das ist wieder die Pervertierung. Ja, der Drang, der Antrieb, dass Männer wie Frauen in diese Richtung gehen wollen, der ist da, den kann man nicht zerstören, man kann ihn nur kanalisieren. Du hast ja auch so schön dieses Bild von natürlichem Bach und Kanälen gebracht. Und instrumentalisieren bedeutet, ich löse die Geschlechtsidentität auf. Ja, ich erzeuge. Also der erste Schritt war aus der natürlichen biologischen Identifikation heraus in die Akzeptanz der Homosexualität. Ja, die psychologisch nach meiner, das kann ich auch leicht herleiten, ist jetzt nicht unser Thema, ist keine Krankheit, sondern ist eine überholte Überlebensstrategie, die in der Kindheit von Bedeutung war. Aber die wird halt weitergelebt, weil sie nicht verstanden wird und keine anderen Möglichkeiten da sind. Aber auch das sind Glaubenssätze, die halt so lange gelebt werden sollten, wie man sie leben muss und will. Und wenn es notwendig ist, eben auch ein Leben lang. Aber die Akzeptanz, die gesellschaftliche Akzeptanz der vorher dämonisierten Homosexualität, die war ja zum Teil sogar bei Strafe oder bei Todesstrafe.
Paragraph 175 damals, ja.
Das ist der erste Schritt in die Richtung der Auflösung der Geschlechtsidentität und der Auflösung der Familie, denn die braucht man jetzt nicht mehr. Wir stehen kurz davor, dass die menschliche Brut in der Maschine aufgezüchtet werden kann.
Ja, ich bin sicher, dass das solche Sachen schon probiert werden.
Ja, es geht ja jetzt schon bis zum etwa 4. oder 5. Monat. Das ist der offizielle Stand. Bis etwa zum 4. Monat kann man eine menschliche Schwangerschaft in der Maschine erhalten.
Nein.
Ja.
Echt jetzt?
Ja, das war eine
Nachrichtenmeldung.
Das war eine Nachrichtenmeldung aus irgendeiner New Yorker Forschungseinrichtung vor Jahren schon.
Das heißt, Aldous Huxley, das geht weiter. Also die schöne neue Welt, dass da Alphas, Betas, Gammas und Deltas erzeugt werden,
meine,
die Arbeitsdrohnen.
Ja, meine Einschätzung ist, dass wir da auf der Zielgeraden sind. Und die Tatsache, dass die Familie zur Auflösung ansteht, ja, Familienpolitik über die letzten Jahrzehnte beobachtet, juristische Wortwahl, Elter 1, Elter 2, Mutter, Vater gibt es nicht mehr. Gleichgeschlechtliche Paare können Kinder adoptieren und die Kinder werden animalisch koppelnd in einer Orientierungslosigkeit groß, denn sie haben keine klare, natürliche Polung mehr zwischen männlicher und weiblicher Energie. Sie sind irgendwas dazwischen. Und medial sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Da gibt es ja so bunte Gestalten, die in den Medien durchgenudelt werden, in allen möglichen Sendungen auftauchen, bei denen definitiv nicht mehr erkennbar ist, welchem Geschlecht sie folgen. Und dann kannst du so ein bisschen spritzen, ein bisschen Hormone, ein bisschen OP und dann machst du halt aus dir, was du willst. Ja, eine Echse, Elefant weiß ich noch nicht, bei manchen sind die Füße dafür vielleicht geeignet, aber ansonsten ist es etwas schwierig, die Figur nachzuahmen, aber komplett Ganzkörpertätowierungen, um in irgendein tierisches Wesen einzusteigen oder auch die Geschlechter zu wechseln. Also alles verschwimmt. Wir sind im Grunde mitten in dieser Fantasie von Star Wars. Ja? Irgendwo in einem galaktischen Café kommen die seltsamsten Gestalten zusammen.
Oh ja.
Dieses Neutrum bedeutet den endgültigen Verlust des Kontaktes zu seiner Menschlichkeit. Zu seinem menschlichen Dasein, zu dieser natürlichen biologischen Identität und zur Entfaltung dieser Fähigkeiten, um einen spirituellen, bewussten Aufbruch in diese natürliche Androgynität zu finden.
Ja, das also ist, das wird,
da klappt
wird
der Deckel zu.
Mit aller Macht gedeckelt. Die Kinder werden von den Erziehern erzogen. Das sind ja die Experten, nicht die Eltern sind die Experten. Das heißt, das, was in der DDR üblich war, gibt es ja jetzt bundesweit und darf man auch einklagen, dass die Mieten derart hoch sind, dass Normalverdiener gar nicht mehr für eine Familie alleine. Ne, wunderbares, reiches Deutschland, armes Deutschland, sage ich nur.
Ja.
Individualität auf eine wunderbare Weise beleuchtet. Uli, ich danke dir. Hast du noch irgendeinen Gedanken, den du... Das hätte ich jetzt aber doch mal sagen müssen.
Also ich habe... Also das Einzige, was mir vielleicht noch spontan als Gedanke gerade kommt, ist die noch einmal diese zentrale Bedeutung der weiblichen Qualitäten für Männer wie für Frauen, für diesen inneren Aufbruch in den Mittelpunkt zu stellen, dass jeder innehält und erst einmal und für sich selber prüft. Und selbst mit einem Blick in den Kleiderschrank, nicht mal unbedingt nicht darauf hin, das werden wohl die wenigsten dort vorfinden, hochhackige Schuhe für Männer. Jetzt habe ich auch keine besonders großen Füße, deswegen ist das kein Problem. Aber Schuhgröße 46 oder weitere Dimensionen, wo es dann schon ins Kleinbootcharakter geht, wird schwierig. Aber anzufassen, die Stoffe, also das gesamte tägliche Leben so zu durchforsten, wo funktioniere ich denn einfach nur und frage ständig nach dem Warum Und wo bin ich einfach nur da und bin präsent? Du hast es auch einige Male schön, schön anschaulich beschrieben. Und frage eben nicht nach dem Warum, sondern tue das, was unpraktisch ist. Ziehe an, was unpraktisch ist. Für die sinnliche Erfahrung und nicht für die Erfüllung der Rolle, sondern weil ich Lust darauf habe, ob als Mann oder als Frau.
Und es ist mir egal, was die anderen Leute darüber denken.
Ich würde... Weil du bist ja auch ein Perfektionist. Ich sage an der Stelle, es ist mir gleichgültig.
Gleichgültig.
Egal, wer wurscht.
Gut. Ja, vielen Dank für dieses doch sehr, sehr persönlich gewordene Gespräch.
Menschlich. Persönlich.
Dankeschön. Oh, meine Güte. Wie tief ist das drin in uns, dieses menschliche Miteinandergespräch.
Mich hat es auch sehr gefreut.
Danke dir, Uli. Liebe Zuschauer, Individualität, das wartet noch auf uns, dass es entfaltet wird. Und zwar nicht vorgegeben von draußen, sondern ganz allein von Ihnen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.